Ich freue mich, hier zu sein bei euch in Herbrechtingen. Ich stelle mich noch einmal kurz vor. Mein Name ist Matthias Rupp und ich bin 37 Jahre alt, bin verheiratet mit Ruth und ich bin der Pastor der evangelischen Krishona-Gemeinde in Altheim-Alb. Und es gibt ja 4 Krishona-Gemeinden oder jetzt C1-Gemeinden hier auf der Ostalb. Ja, ihr seid eine davon, Herbrechtingen. Heidenheim gibt es, wo Christoph der Pastor ist. Und dann gibt es in Sontheim eine Gemeinde und natürlich nicht zu vergessen in Altheim-Alb, auf diesem schönen kleinen Dorf. Und von dort komme ich und da darf ich seit 8 Jahren der Pastor sein. Und einmal im Jahr machen wir so eine Predigtreihe, wo wir im Ring rum predigen, dass man wieder rumkommt. Und da darf ich heute hier sein. Und wie du schon gesagt hast, vielen Dank, haben wir uns als Prediger beschäftigt mit diesem Buch. Also grundsätzlich beschäftigen wir uns mit diesem Buch, wie wir es auch gerade gesungen haben und gelesen haben. Aber es gibt ja auch gute Bücher, die uns helfen, das Buch der Bücher noch besser zu verstehen. Und da wollen wir einfach ein paar Impulse setzen mit dieser Predigtreihe. Uns ermutigen als C1-Gemeinden, als Krishona-Gemeinden, unseren Auftrag noch besser wahrzunehmen, ernst zu nehmen, uns motivieren und begeistern lassen, wieder neu den Auftrag, den Gott uns gibt, auszuüben. Wir brauchen das immer wieder, die Ermutigung, die Fokussierung bei all dem, was wir manchmal erleben in unseren Gemeinden auch, dass wir immer wieder neu ausgerichtet werden. Das soll das Ziel dieser Predigtreihe sein. Es gibt auch eben dieses Buch. Ich habe auch ein Exemplar einfach mitgebracht, das ich gerne verschenke, mit der Bedingung, dass das gelesen wird in 3 Monaten. Und wenn nicht, dann muss man es einfach weiterschenken mit der gleichen Bedingung. Also eins ist hier frei zur Verfügung, ist sehr interessant und hilfreiche Impulse. Ja, was habe ich noch? Ich wollte mich eigentlich nur kurz vorstellen, aber jetzt bin ich schon halb in der Predigt drin. Jetzt nehmen wir uns noch mal kurz Zeit, zur Ruhe zu kommen. Ich bete noch mit uns und dann steigen wir ein ins Thema. Herr, dein Wort, die edle Gabe, ist wirklich ein Schatz und ein Licht auf unserem Weg. Wir wollen jetzt, Jesus, zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat, und hören auf das, was dir wichtig ist. Und wir wollen diese ganze Predigtreihe dir hinlegen, dass es nicht einfach nur irgendwas ist, was wir schon oft gehört haben oder wir irgendwie jetzt noch mehr schlechtes Gewissen haben, was wir alles machen müssen und sollten, sondern dass du durch deinen Geist bitte uns neu begeisterst und das leidenschaftliche Feuer für deinen Auftrag wieder neu entfachst, bitte. Das können wir nicht einfach machen, wir brauchen dazu deine Gnade. Segne du diese Gemeinde hier in Herbrechtingen. Segne du jetzt diese Zeit, wo wir auf dich und dein Wort hören wollen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Mein Thema lautet Gemeinde mit Mission, ist eine Gemeinde, die 2 Dinge nicht aus dem Auge verliert. Das ist ein tragfähiges, gutes, solides, theologisches Fundament. Und gleichzeitig eine Liebe und eine Leidenschaft für unsere Mitmenschen. Aber das sind wie 2 Flügel oder 2 Seiten einer Medaille. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, ich liebe Greifvögel. Und ich habe gedacht, das ist unser Ziel, so dass wir wieder neu beflügelt unseren Auftrag wahrnehmen. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht in Herbrechtingen mit eurem Auftrag. Ob ihr euch eurem Auftrag bewusst seid. Ob ihr ihn gerne ausübt, ob ihr leidenschaftlich darin unterwegs seid oder ob ihr manchmal den Mut verliert oder den Kopf hängen lasst. Ob ihr begeistert seid, ob ihr gerne Menschen erreichen wollt mit dem Evangelium. Und dazu soll diese Predigtreihe euch dienen, dass wir wieder neu beflügelt sind für diese Mission. Und dazu braucht es verschiedene Weichenstellungen, die wichtig sind. Und das Wichtigste ist eigentlich im Zentrum, nämlich das Evangelium. Das ist aber nicht meine Predigt. Ihr müsst da auf den Frieda Wiener aus Sontheim warten. Der wird dann nochmal dieses Zentrum betonen. Und ich habe dieses Thema dieser zwei Flügel, die es eben braucht, damit der Adler nicht ein bisschen schief hängt und ein bisschen verkrüppelt fliegt, braucht es zwei Flügel. Und das eine ist die Liebe zur Wahrheit und das andere ist die Liebe zu den Menschen, die Leidenschaft für die Menschen. Und das ist das, was ich sagen will heute. Gemeinde mit Mission braucht beides. Es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Und das müssen wir im Auge behalten. Wenn wir nur auf einem Flügel fliegen, zum Beispiel auf dem Flügel der Wahrheit, ja, wir müssen die Leute halt die Wahrheit sagen und die sollen das einfach hören und annehmen, dann wird es hart und kalt und rational und lieblos. Und wenn wir die Leute immer nur sagen, ja, Gott liebt dich und wir müssen einfach lieb sein, wir müssen den Leuten nur zuhören und dürfen die nicht konfrontieren, dann wird es eine oberflächliche Liebe, der das Fundament der Wahrheit fehlt. Und deswegen braucht es beides. Liebe ohne Wahrheit ist blind und Wahrheit ohne Liebe ist kalt. Es geht also um diese Balance. Und da jede Einseitigkeit zu vermeiden, darum geht es, das Evangelium im Zentrum zu haben. Und dann gibt es zwei Optionen. Also in unserer Gesellschaft beobachten wir verschiedene Wege, wie Gemeinden umgehen mit diesem Spannungsfeld. Gerade auch heutzutage in unserer Gesellschaft, die ja nicht mehr so kirchenfreundlich gesinnt ist oder überhaupt interessiert ist am christlichen Glauben. Da gibt es zwei Wege, wie Gemeinden da immer wieder damit umgehen. Und mir hilft es immer ein bisschen in Extremen zu denken, damit ich weiß, okay, was wollen wir nicht? Und damit wir wieder den Fokus haben auf die Mitte. Und da gibt es dem einen den Weg der Anpassung oder der Assimilierung als Fremdwort. Also, dass die Gemeinde eben so ein bisschen auf dem Flügel der Liebe runterfällt, weil sie sagt, wir wollen doch die Menschen erreichen und wir müssen jetzt uns deswegen anpassen. Und wir müssen alles vermeiden, was irgendwie einen Anstoß erregt bei den Leuten. Wir müssen also die Ecken der Wahrheit ein bisschen rundschleifen, sodass es zugänglicher ist. Das ist eine gute Motivation, man will ja die Leute erreichen und den Leuten entgegenkommen und den Zugang zum christlichen Glauben erleichtern. Aber man gibt dadurch die Wahrheit preis und endet oft eben in Beliebigkeit. Und wer offen ist für alles, der ist nicht mehr ganz dicht, habe ich mal gehört. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Heutzutage wird vieles dekonstruiert, auch in christlichen Gemeinden. Vieles abgebaut, vieles in Frage gestellt, was lange Jahrhunderte einfach Kern des christlichen Glaubens ist. Und das ist der Versuch, sich anzupassen an die Zeit und an die Menschen, an den Zeitgeist und an das Gedankengut der Menschen. Das Problem ist, dass ja die Intention ist, Menschen zu gewinnen, aber wir sehen, dass es nicht funktioniert. Es gibt also einen Zusammenhang davon, dass Gemeinden immer mehr abrücken von der Wahrheit und zugleich aber nicht wirklich missionarisch aktiver sind. Nur ein Beispiel, wir werden es nachher noch sehen, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Ja, warum soll ich die denn einladen zu Jesus? Warum soll ich denn denen dann von Jesus erzählen? Das macht ja dann keinen Sinn. Und auch die Leute in unserem Umfeld denken sich ja schon auch. Also wenn die Christen selber nicht mehr die Wahrheiten glauben, die in der Bibel stehen, ja, warum soll ich mich dann dafür interessieren? Also die Kirche verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht an der Wahrheit festhält und die Grundwahrheiten des Glaubens in Frage stellt oder sogar verdreht. So beschädigen wir unsere Glaubwürdigkeit. Und das ist einfach wichtig, das im Auge zu behalten, denn sonst sägt sich die Kirche den Ast ab, auf dem sie sitzt. Und es hat dem Volk Gottes schon immer geschadet, wenn es das Wort Gottes vernachlässigt oder verdreht oder bewusst ignoriert hat. Was dann übrig bleibt, ist das, was wir in unserer Gesellschaft sehen, was von Kirche irgendwie übrig bleibt, ist Moralisierung. Ja, wir müssen uns einfach alle lieb haben, alle lieb zueinander sein und irgendwie die Gebote halten und die Nächstenliebe ist wichtig. Aber der Kern unseres Glaubens ist nicht mehr da. Und da brauchen wir die Kirche und die Gemeinde nicht dazu, weil es gibt genug andere Vereine und Institutionen, die Gutmenschentum vorantreiben wollen, die sagen wollen, was richtig ist und wie wir jetzt alle zu leben haben. Da brauchen wir uns als Kirche nicht. Wenn wir hier auf diesem Weg der Anpassung diese Option gehen, das ist also keine Option für euch, wenn ihr eine Gemeinde mit Mission sein wollt. Das ist ein Extrem, das es zu vermeiden gibt. Sonst werdet ihr verkrüppelt fliegen. Die andere Option, die wir in Gemeinden finden, die Reaktion auf diese, ja, auf unsere Zeit heutzutage und die Herausforderung unserer Zeit, ist die Isolation, die Abgrenzung, der Separatismus, dass wir natürlich sagen, ja okay, dann müssen wir uns als Gemeinde noch mehr zurückziehen, hinter unsere Gemeindemauern. Das Bollwerk der Wahrheit und der reinen Lehre muss gewahrt werden. Und hier halten wir zusammen und hier definieren wir, was richtig und falsch ist. Und hier ziehen wir die Grenzen, wer dazugehört und wer nicht. Und hier isolieren wir uns hin. Geht eben oft auch einher mit einem gewissen, Überheblichkeit, mit einer gewissen Angst vor anderen Menschen. Wir distanzieren uns, wir ziehen Grenzen. Es ist ein Rückzug in unsere fromme Blase hinein. Die Frage ist auch da, funktioniert das? Ist das das, was uns als Gemeinde wieder eine missionarische Strahlkraft gibt, wenn wir uns in unser kleines Grüppchen zurückziehen? Es hat wenig missionarische Anziehungskraft nach außen. Es führt oft zu einer Überbeschäftigung mit uns selbst, mit unseren theologischen Themen und dann werden Nebensachen zu Hauptsachen erklärt. Es fehlt die Leidenschaft, es fehlt die Wärme, es fehlt die Nähe, es fehlt die Liebe, die auch zur Gemeinde gehört und die Menschen spüren müssen, nicht nur, dass wir Vertreter der Wahrheit sind, sondern dass wir die Liebe auch haben. Es gibt übrigens auch kein automatisches, magisches Durchsetzen von Rechtgläubigkeit. Also nur weil eine Gemeinde sagt, wir haben die Wahrheit, wir verkündigen die Wahrheit allein, es lässt eine Gemeinde noch nicht wachsen und noch nicht missionarisch werden. Es braucht die Liebe dazu. Gemeinden mit Mission müssen begreifen, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Das Evangelium von Jesus Christus und diese Kernwahrheiten. Und dass es dann auch eine große Vielfalt auch gibt, eine Großzügigkeit auf dem. Also, unsere Berufung als Gemeinde und eure Berufung als Gemeinde in Herbrechtingen hier vor Ort ist weder, dass wir unser theologisches Fähnchen in den Wind halten und bei jedem Mist, sage ich jetzt mal, mitmachen, der auch in der christlichen Welt Einzug hält. Wir brauchen einen klaren Kompass und das wird auch Konfrontation und Widerstand mit sich bringen. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Aber zugleich ist unsere Berufung eben auch nicht, uns in unser frommes Schneckenhaus zurückzuziehen. Wir sind in dieser Welt. Und warum denn immer entweder oder? Warum denn nicht den biblischen Weg gehen von Epheser 4, Vers 15, dass wir wahrhaftig sind in der Liebe und so in allen Stücken hinwachsen zu Jesus Christus? Die wahre Liebe ist eben wahr und verknüpft mit der Wahrheit und sagt die Wahrheit, verschweigt sie nicht. Weil ich Menschen liebe, sage ich ihnen die Wahrheit. Und die wahre Wahrheit ist immer eine liebevolle Wahrheit. Dass ich auch Menschen verständnisvoll und barmherzig begegne. Und das zusammenzuhalten, diese Balance, die wünsche ich euch und die gilt es zu wahren, dass wir gut beflügelt eine Gemeinde der Mission sind. Jetzt möchte ich uns, kann ich über das Fundament einer Gemeinde sprechen und über das klare theologische Profil, ohne auch selbst das Wort Gottes zu sagen und zu lesen. Wir haben es schon gehört im Psalm 119. Ich habe euch einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht, wo Paulus selbst einfach noch einmal dieses feste Fundament betont. Und das ist im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3. Ich lese dort die Verse und werde nicht ausgiebig darauf eingehen können. Ihr dürft es gerne nachlesen. Es gibt übrigens auch Vertiefungsfragen zu all unseren Predigten, die wir halten, die ihr heute beim Mittagessen oder heute Abend nochmal mit eurem Partner oder in eurer kleinen Gruppe oder jeder für sich in seiner stillen Zeit dann nochmal durcharbeiten kann. Es lohnt sich, die lege ich nachher dann auch dorthin. Ich lese 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Und dann geht's direkt weiter mit Kapitel 4. Die Kapitelangaben sind ja im Mittelalter dazugekommen. Paulus hat ja nicht 3 und die Nummern hingeschrieben, sondern es war ein Brief. Deswegen lese ich dort bis 4, Vers 5. Ich werde immer wieder auch zwischendurch ein paar Kommentare einfügen. Du aber, Paulus schreibt hier an Timotheus als Ermutigung, was für ihn wichtig ist. Timotheus war ein Gemeindeleiter. Paulus schreibt, will seine Schüler ins Gedächtnis rufen, was ist jetzt wichtig für dich, wenn du die Gemeinde leitest? Was ist wichtig in der Gemeinde? Paulus, ein erfahrener, alter Mentor, der seinem jungen Schüler das mitgibt. Deswegen dürfen wir uns auch bementoren lassen jetzt von Paulus. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du als Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleiben. Das ist das im guten Sinne konservativ heißen. Dass man nicht auf jeden neuen Zug aufspringt, sondern bei dem bleibt, was man gelernt hat, was überliefert wurde in der Kirchengeschichte, in der Bibel, dass wir bei dem bleiben und nicht abrücken von dem. Und Timotheus hatte von seiner Mutter vieles über die Heiligen Schriften gelernt. Ist es das, was wir auch tun? Unsere Kinder weiter lehren und das Wort Gottes lehren. Kennen wir selbst? Sind wir selbst unterwiesen in der Heiligen Schrift? Brauchen wir nicht immer sagen, die Kirchen und so, die haben alles Fundament vergessen. Lesen wir selbst noch im Fundament? Kennen wir die Heiligen Schriften? Kennst du sie? Nicht auswendig, aber liest du immer wieder darin, Stück für Stück, um sie besser kennenzulernen? Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Es ist dieses Vertrauen darauf, dass wir in diesem Buch der Bibel nicht einfach irgendein Buch haben. Ja, es ist historisch. Ja, es ist von Menschen geschrieben. Ja, es muss im Kontext ausgelegt und verstanden werden. Aber es ist und bleibt Gottes eingehauchtes Wort, was wir mit Respekt und Ehrfurcht hören sollen. Anders als irgendein Roman oder ein anderes historisches Dokument. Habt ihr dieses Vertrauen darauf? Wenn ich glaube, dass das Gottes Wort ist, und wir alle sagen, ja, ich wünsche mir so, Gott kennenzulernen, ich wünsche mir so, von Gott zu hören, schlage ich es auf, lese ich es, vertiefe ich mich, lerne ich es auswendig, halte ich es im Herzen. Wir selbst sind zuerst gefragt, ein gutes Fundament in unserem Leben zu haben und zu pflegen. Das darin besteht, dass wir uns Gottes Wort aussetzen und seinen Lebensatem, dein Heiliger Geist durch dieses Wort hindurch uns immer wieder trifft und berührt und bewegt. Und das wird dazu führen, dass wir gelehrt werden, dass wir zurechtgewiesen werden, dass wir verbessert werden, dass wir im Mensch verändert werden, dass wir erzogen werden von Gott, dass wir gerechter werden, dass wir vollkommen sind, zu jedem guten Werk geschickt. Das Wort Gottes ist nützlich. Und dann geht es eben weiter in Kapitel 4, direkt danach. Ermahne ich dich, sagt Paulus zu seinem Schüler, so ermahne ich dich inständig. Guck mal, wie ernsthaft Paulus, Timotheus, du kannst jemanden nicht ernsthafter aufrufen und ermahnen. So, hätte er auch anders sagen können, ich ermahne dich zu dem und dem, aber er macht da richtig ein Fass auf. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also, vor diesem wiederkommenden Jesus, dem Richter und Herr, vor dem ermahne ich dich jetzt. Was sagt er ihm? Predige das Wort. In Klammern Gottes, das Eingehauchte, von dem ich gerade geredet habe. Verkündige das, was Gott sagt. Verkündige das, was Gott in seinem Wort sagt, den Menschen. Nichts anderes. Predige das Wort, das ist nicht nur Predigen, ist nicht nur das, was der Prediger macht am Sonntagmorgen, das ist das, was wir alle tun dürfen. Das Wort Gottes weitersagen, anderen Menschen die Wahrheiten Gottes verkünden. Predige das Wort, steh dazu. Knick nicht ein, auch wenn Menschen das blöd finden, wenn es Widerstand gibt. Häng dein theologisches Fähnchen nicht in den Wind. Steh dazu, was Gott sagt. Steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit, ob es passend ist oder nicht, ob die Gesellschaft es gut findet oder nicht, stehe dazu, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, hat Paulus unsere Zeit gemeint? Ich glaube, es gibt zu allen Zeiten Menschen, die so sind, wie jetzt hier beschrieben sind. Es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Oh, hör mir auf mit diesen ganzen christlichen Wahrheiten. Ich ertrag das nicht. Dann wird eine Zeit kommen, sagt er. Da werden sie es nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Die Leute wollen nur das hören, was ihnen zusagt. Und sie suchen sich die Menschen aus, die sie bestätigen in dem. Und wollen nicht korrigiert werden, konfrontiert werden mit Gottes Wahrheit. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, Timotheus, du aber, ihr aber, nicht so. Du aber, du bist gemeint. Du gemeint in Herbrechtingen, du, der du jetzt hier sitzt, der du dieses Wort Gottes ernst nehmen möchtest, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Verkündigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Das ist die Ermahnung, die Paulus uns gibt, dass wir an der Wahrheit festhalten, dass wir dazu stehen, auch in diesen unsicheren Zeiten und in diesen schwierigen Zeiten, dass wir weiter auf diesem Fundament bauen und daran festhalten. Aber es ist ja gar nicht so einfach immer, das alles wirklich durchzudenken und was ist jetzt wirklich wichtig und was ist die Nebensache. Da gäbe es noch sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ich wollte nur einfach kurz zwei Punkte nennen als Orientierung. Das erste ist dieser Begriff orthodoxe Großzügigkeit. Orthodox nicht im Sinne der christlichen Konfession, der orthodoxen Kirche, sondern im Sinne der Rechtgläubigkeit, Orthos und Doxie, also der rechten Lehre, der rechten Anbetung. Das heißt, das brauchen wir. Wir brauchen diese Besinnung auf das, was wirklich wahr ist. Einen orthodoxen Glauben. Aber es muss großzügig sein. Nicht zu eng sein. Und da braucht es eben Weisheit für euch als Gemeinde zu unterscheiden, auch bei manchen Streitthemen. Was sind denn wirklich die unverhandelbaren Kernwahrheiten unseres Glaubens? Und was ist auch wichtig, weil wir es in der Gemeinde irgendwie regeln müssen? Wie ist die Gemeindeleitung strukturiert? Wie feiern wir Abendmahl? Wie taufen wir? Das muss man ja irgendwie klären. Das sind ja keine unwichtigen Dinge. Aber es sind eben keine Hauptsachen. Und dann gibt es noch die Nebensachen. Die Farbe des Teppichs und Musikstile und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Themen. Und eins von den Hauptdingen, wie eine Gemeinde mit Mission sich aus der Bahn werfen lassen kann, ist, wenn eine Nebensache zur Hauptsache wird. Und wenn die Hauptsache zur Nebensache wird. Deswegen ist die Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Und das immer wieder sich vor Augen zu führen, was das ist, ist sehr, sehr wichtig für uns als Gemeinde. Da hilft uns aber eben auch, ein klares Profil zu haben. Wir brauchen als Gemeinden heutzutage ein klares Profil. Als christliche Gemeinde ist nicht mehr selbstverständlich, dass Gemeinden das glauben, was sie kirchengeschichtlich auch als dieser Kern der Wahrheit des christlichen Glaubens rausgefunden hat und festgehalten hat und bekannt hat. Und da wollte ich nur einfach mal kurz, was ist denn unser Profil eigentlich? Klar kann jede Gemeinde das vielleicht nochmal so ein bisschen selbst für sich definieren, aber es gibt ja auch die Gemeindeordnung, wo wir als C1-Gemeinden, als Mitglieder gesagt haben, da stehen wir dahinter, da stehen wir dafür ein. Und das wollte ich uns in Erinnerung rufen, weil es eigentlich eine ziemlich gute geistliche Grundlage und Fundament ist. Dort heißt es, verbindlich für Glauben, Lehren und Leben ist die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments als das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Also der Bezug hier zu diesem Text, den ich gerade gelesen habe, ist verbindlich für uns. Die reformatorischen Bekenntnisse sind uns wichtig und wegweisend. Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura, da könnte man auch noch vieles dazu sagen. Wir sind evangelisch. Das ist gut so. Das sagt etwas aus. Das ist unser Profil. Der C1-Bund bekennt den Glauben an dreieinigen Gott gemäß des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Das Apostolikum ist eine dezidierte Form der Kernwahrheiten des christlichen Glaubens. An denen dürfen wir nicht rumdoktern. An denen gibt es nichts zu rütteln. Und der C1-Bund weiß sich in Lehre und Leben der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments verpflichtet und ist besonders dankbar für das Erbe der Reformation, des frühen Pietismus, der Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegung. Da könnte man jetzt einen ganzen Volkshochschulvortrag halten, was das bedeutet. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte euch nur sagen, das ist das Profil, was wir schon haben, auch geschichtlich, unser Erbe, was wir mitbringen. Und das ist doch gut, wenn wir das auch im Auge behalten. Und wenn wir das mutig und treu einfach auch bekennen, dass es bei uns so ist, wie es ist. Und dazu stehen. Auch. Es hilft uns auch, Orientierung zu haben bei all dem, was es eben sonst noch so gibt in dieser Welt. Aber eben, das ist nicht das Einzige, was wir brauchen, dieses feste Fundament, das ist dieser eine Flügel, sondern wir müssen und brauchen auch einfach diese Leidenschaft und diese Liebe für die Menschen. Einfach nur konservativ sein im Sinne eines Hauptsache wir behalten alles, Hauptsache wir bleiben wie wir sind, dann kommen wir in diesen Konservatismus rein, der wirklich starr ist und rückwärtsgewandt ist und träge ist. Wenn wir nicht auch diesen Flügel der Liebe und der Leidenschaft in uns haben und hochhalten, zugleich die Menschen lieben, deswegen auch immer wieder neue Wege finden zu den Menschen, immer wieder Verständnis finden für die Menschen. Darum geht es. Und gerade weil wir dieses Fundament haben, hören wir ja auf die Wahrheiten Gottes und wollen uns von ihnen auch verändern lassen. Und das sind diese drei großen Wahrheiten, es gibt vielleicht noch mehr, aber die ich euch in Erinnerung rufen möchte, die wir in der Bibel finden, die uns doch dann in uns Liebe wecken sollen und motivieren dürfen, zu den Menschen auch hinzugehen und eine Leidenschaft dafür zu haben, dass sie zum Glauben kommen. Zuerst ist die Liebe Gottes die höchste Motivation für uns. Zur Mission ist die Liebe Gottes, die wir selbst erfahren haben in Christus Jesus. Die Liebe Gottes ist kein oberflächliches Gerede. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann sagt er nicht nur, sagt es nicht nur, schwafelt nicht nur, sondern Gott beweist seine Liebe darin, dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Dass er an unserer Stelle den Tod durchlitten hat, den wir eigentlich verdient hätten aufgrund unserer Sünde und unserer Schande und Trennung Gott gegenüber. Und Jesus hat gesagt, nein, ich trete an diese Stelle. Ich sterbe für dich. Ich gebe mein Leben hin für dich aus Liebe zu dir. Und so können wir Menschen wieder zurückgeführt werden in diese Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und das haben wir erlebt als Christen. Hoffentlich, also wenn sich einer Christ nennt, dann ist es das Fundament in seinem Leben, diese Liebe Gottes in Christus Jesus. Die ist ausgegossen jetzt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und ist das nicht eine Motivation, dass andere Menschen auch in Verbindung kommen mit dieser Liebe, den kennenlernen, der sie am meisten liebt? Den kennenlernen, der sie am meisten liebt. Die Liebe Gottes drängt uns, führt uns hin zum Nächsten, dass er sie auch kennenlernt. Und die andere Wahrheit, die heute eben oft gerne ein bisschen grad gebogen wird, verschwiegen wird und an den Teppich gekehrt wird, die uns aber auch motiviert hin zum Nächsten, ist das Bewusstsein dafür, dass Menschen ohne Jesus Christus verloren sind. Das braucht Sensibilität, das heute rüberzubringen. Und das kannst du aber noch so sehr in Watte einpacken. Wir müssen dazu stehen, zur Zeit oder zur Unzeit, dass Menschen, die sich bewusst gegen Gott auflehnen, nichts mit ihm wissen wollen, von ihm absagen oder auch einfach ihn ignorieren wollen, dass sie sich dadurch von der Quelle des Lebens selbst abschneiden. Und wenn du dich von der Quelle des Lebens abschneidest, heißt es Tod und heißt es Verderben und heißt es Gericht. Hast du diese Ernsthaftigkeit, dieses Leiden in deinem Herzen, dass du merkst, mein Nachbar braucht Jesus Christus. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Oder ist es egal? Lässt die Wahrheit uns kalt? Denken wir zu wenig über diese Wahrheit nach? Das ist das, was uns ein Feuer der Leidenschaft in uns entfachen darf. Und uns hinführen soll zum Nächsten. Das Nächste ist, dass wir aufgetragen sind, als Christen teilzuhaben an der Mission Gottes. Gott hat seinen Sohn gesandt. Jesus ist der erste Missionar, der kam in diese Welt hinein, um uns zum Vater zu führen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Ich sende euch auch jetzt in die Welt. Ich streue euch aus wie Salz in diese Welt hinein. Ihr seid nun Gesandte, ihr seid nun Botschafter. Ihr seid mit hineingenommen. Gott nimmt uns mit hinein, er mutet es uns zu und er befähigt uns dazu, Missionare zu sein in unserem Umfeld. Er sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Das ist auch ein Gehorsamsauftrag. Wir können nicht Jesus nachfolgen, ohne das ernst zu nehmen. Wir können nicht sagen, Mission ist optional. Ah ja, die missionarische Gemeinde, das sind wir halt nicht so. Das machen die anderen, die sind missionarischer. Und Mission ist was für ein paar Experten, die die Gabe haben der Evangelisation. Mission gehört zum Wesen der Gemeinde Gottes dazu, zum Wesen der Gemeinde Herbrechtingens. Ihr seid mit hineingenommen in diesen Auftrag Gottes und könnt es euch nicht aussuchen, sondern es ist eure Aufgabe und euer Privileg, daran teilzuhaben. Ist das nicht Motivation für eine Gemeinde der Mission? Das Problem ist, dass es einige Leidenschaftskiller gibt, einige Dinge gibt, die, wenn wir sie nicht killen, dann werden sie uns die Leidenschaft killen. Das ist so. Und ihr dürft gerne jetzt schon direkt oder auch bei den Vertiefungsfragen dann einmal ehrlich euch selbst hinterfragen, jeden Einzelnen für sich, aber auch vielleicht in eurer Kleingruppe, vielleicht sogar, wenn ihr euch traut, in der Gemeindeleitung mal drüber nachdenken, was sind denn so Leidenschaftskiller, die unsere Mission hemmen? Da gibt es die falsche Demut. Oh, wer bin ich schon, dass ich den anderen was sagen kann? Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich kann doch denen nicht sagen, was sie glauben sollen. Da gibt es die Selbsterhaltung. Ja, wir müssen jetzt einfach Leute dazugewinnen, damit wir endlich wieder Geld haben, damit wir endlich wieder Mitglieder mehr haben und uns selbst erhalten können. Das ist nicht die richtige Motivation, das ist ein Leidenschaftskiller. Dann gibt es die kirchliche Selbstbezogenheit, die wir immer wieder finden. Ja, wir müssen als Gemeinde ja auch auf uns selber schauen, gell? Wir müssen ja auch die Gemeinde erbauen. Ja, das stimmt. Aber bitte niemals als Ausrede benutzen, nicht an der Mission Gottes teilzuhaben. Das ist ein Killer. Auch das sind so Phrasen, Gedanken, die in unseren Köpfen auch da sind, mehr oder weniger, die wir hören, vielleicht sogar manchmal sagen, die wir sofort im Keim ersticken müssen und Buße darüber tun müssen, damit unser Leidenschaftsfeuer wieder neu entfacht wird. Dazu gehören auch Appelle an das schlechte Gewissen. Ihr solltet alle mehr machen. Ihr wisst, ihr müssten alle mehr evangelisieren. Und wehe, ihr tut das nicht, dann seid ihr schlechte Christen. Appelle bringen nichts. Es gibt keine Veränderung durch Appelle, sondern nur durch diese Hinwendung zum Evangelium und durch dieses Öffnen für diese Wahrheiten, die uns neu entfachen durch den Heiligen Geist. Es gibt auch eine missionarische Resignation in vielen Gemeinden, vielleicht auch bei dir oder in deiner Gemeinde. Oh, was haben wir schon alles versucht? Die Leute sind halt verstockt hier. Die Zeit ist einfach nicht reif. Das haben wir auch alles schon versucht. Das klappt eh nicht. Wir sind eh nur so wenige. Was sollen wir schon bewirken? Mit Jesus Christus gibt es immer Hoffnung, gibt es immer neuen Mut, gibt es immer den nächsten Schritt, den wir gehen können, den wir finden können, auch wenn er noch so klein ist. Aber Resignation ist keine Option. Und das Letzte, vielleicht mit dem, was ich gerade gesagt habe, die zwei größten Leidenschaftskiller, Bequemlichkeit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, es kostet ja auch was, gell? Mich zu outen, dazu zu stehen, dann kriege ich ja vielleicht Widerstand. Oder das kostet ja auch Zeit. Mensch, da muss ich ja Zeit investieren in Beziehungen mit Nichtchristen. Hey, ich liege lieber auf dem Sofa oder mache lieber was mit meiner Gemeinde. Ich mache lieber was mit meinen Freunden, die ich eh schon kenne. Und als Gemeinde Veränderungen anzustreben, aufgrund der Mission, das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet liebevolle Programme, die wir schon immer so gemacht haben. Es kostet etwas. Es kostet etwas. Und lasst uns nicht von der Bequemlichkeit uns einlullen in unseren Gemeinden. Ja, da lade ich euch ein zu einer ehrlichen Selbstreflexion und möchte schließen mit einigen Punkten, die das Feuer wieder neu schüren können. Leidenschaftsentfacher. Und das allererste ist das Gebet, Leute. Ja, es kommt die neueste Technik raus. Ich sage euch jetzt 1, 2, 3, dann werden wir von heute auf morgen Gemeinde der Mission. Ab geht's es hier. Nein, es braucht eine Haltung der Demut und der Abhängigkeit zu Gott. Dass wir beten, betet ihr, betest du für die Gemeinde, dass wir eine Gemeinde nach Gottes Bilde werden, dass wir eine Leidenschaft haben für die verlorenen Menschen? Ehrliche Frage, musst du jetzt nicht laut beantworten. Kannst in deinem Herzen beantworten. Betest du, betet ihr, gibt es irgendeinen Kreis, auch wenn es nur 2 oder 3 sind, die treu und regelmäßig beten, oh Herr, schenke uns die Leidenschaft für die Menschen. Schenke uns das Fundament, dass wir daran festhalten und schenke uns Optionen, Möglichkeiten, Ideen. Beten wir oder reden wir nur immer miteinander oder übereinander oder was alles besser machen sollten und was alles verändert werden soll? Reden wir mit Gott, dem Herr der Gemeinde, über unsere Gemeinde und über unser Herz, das oft die Leidenschaft verloren hat? Damit beginnt es, diesen Schmerz vor Gott auszudrücken, vielleicht auch Buße zu tun, wo wir bequem geworden sind, wo wir uns nur um uns selbst herumdrehen. Hast du Freude am Evangelium selbst? Freut euch in dem Herrn alle Zeit, haben wir gehört. Abermals sage ich, freut euch. Oder ist das für dich alles schon alter Tobak? Das Kreuz, die Liebe Gottes, Jesus Christus. Das habe ich schon 1000 Mal gehört. Es macht nichts mehr mit dir. Das ist die Gefahr, wenn man schon länger Christ ist. Und dann heißt es, sich trotzdem immer wieder hinein zu versenken in die Hauptsache, in das Evangelium von Jesus Christus. Und Gott zu bitten, schenk mir eine neue Freude darüber, denn Freude strahlt aus und Freude motiviert. Vor allen Dingen Freude im Leiden. Und das haben wir als Christen. Kein Spaß im Leiden, aber Freude. Eine tiefe Freude, die in Christus Jesus gegründet ist. Und dann natürlich die Frage auch, was es für eine Priorität hat in deinem Leben, wirklich an der Mission Gottes teilzuhaben. Ist es eine Option für dich oder eine Priorität? Und ist es eine Priorität für dich im Hauskreis oder für euch als Gemeinde? Sagen, wir wollen diesen Wert hochhalten. Wir wollen eine Gemeinde mit Mission sein. Und dann kommt, aber das ist auch wichtig und das Programm, ja, und das auch und so. Ja, aber es geht ja um Prioritäten. Und was ist unsere Priorität? Machen wir Gottes Priorität zu unserer Priorität? Und wir wollen mit der Predigtreihe euch einfach und uns alle damit. Ist ja nicht so, dass ich jetzt von Altheim komme, wir sind schon voll die Gemeinde mit Mission. Ich sag euch jetzt, was Sache ist. Wir kämpfen und ringen ja selbst mit diesen Dingen, alle. Aber dass wir uns neu inspirieren lassen davon und dann auch konkrete Wege und Angebote finden, wie wir Menschen einladen können, wie Menschen in Kontakt kommen können. Hast du überhaupt eine Kontaktfläche mit irgendwelchen Menschen, die nicht an Jesus glauben? Und wenn ja, wie nutzt du sie bewusst? Vielleicht kannst du konkret für eine Person beten in den nächsten 4 Wochen oder während dieser Predigtreihe. Für eine Person einfach anfangen zu beten. Und dann auch einen Weg zu finden, zu ihr hin, sie einzuladen, zum Essen, spazieren zu gehen, was Gutes zu tun, zu dienen. Und dann irgendwie Gott bitten, schenk mir einen Moment, wo ich dich ins Spiel bringen kann, ins Gespräch bringen kann. Und lass dich überraschen. Gott erhört Gebet. Aber es kostet etwas. Bist du bereit, mitzumachen, dabei zu sein, neue Leidenschaft zu entwickeln? Das wünsche ich euch und uns. Und schließen möchte ich mit diesem Bild, das ein bisschen verschoben ist, dass das Bild vom Anfang ist und diesen Zuspruch aus dem Jesaja. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Neue Kraft. Wer braucht neue Kraft? Wer ist entmutigt manchmal? Wer hinkt manchmal, fliegt manchmal eher so wie kranker Rabe irgendwo rum oder hüpft nur noch rum, weil er gar keine Flügel mehr hat. Das ist so, das brauchen wir alle. Aber wenn wir auf den Herrn harren, kriegen wir neue Kraft, dass wir wieder auffahren wie Adler, dass er uns wieder Aufwind gibt und Auftrieb gibt, dass wir laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden. Genau dafür möchte ich jetzt beten, dass wir direkt die Predigt auch umsetzen. Komm, wir machen es jetzt einfach so. Wir sind mutig und trauen uns. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Rahmen sprengt. Mir egal. Wir machen eine kleine Gebetsgemeinschaft. Okay? Kurz, aber leidenschaftlich. Dürft ihr laut beten für das, was euch bewegt, was euch wichtig ist, für neue Leidenschaft. Und ich mache dann den Abschluss. Seid ihr dabei? Traut euch. 1, 2, 3 Leute laut und kurz beten. Danke.